Heute bei «Apropos» die Freilassung von Julian Assange. 7 Jahre hat er auf der Botschaft von Ecuador in London gelebt. Nachher war Julian Assange 5 Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh eingesperrt und hat gegen eine Auslieferung an die USA gekämpft. Und das erfolgreich.
WikiLeaks founder Julian Assange has agreed to plead guilty to violating the Espionage Act, ending a court case that has lasted nearly 6 years.
Am Dienstagmorgen hat Assange ziemlich überraschend Großbritannien verloren. Offenbar gibt es einen Deal zwischen dem Gründer von WikiLeaks und der amerikanischen Behörde. Warum gibt es diesen Deal gerade jetzt? Warum kommt er frei und was bedeutet die Affäre für den Gesamtjournalismus? Über das reden wir bei «Apropos» und zwar mit dem Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Hi Fabian.
Hi Philipp.
WikiLeaks founder Julian Assange leaving London for a U.S. courtroom in the North Mariana Islands, where he is expected to plead guilty to conspiring to steal and distribute classified documents on U.S. wars and foreign policy.
Fabian, recht lang hat man nichts mehr gehört vom Julian Assange. Jetzt hat sich der Ereignis überschlagen. Wie ist er in die Freiheit gelangt?
Wir haben nicht mehr so viel gehört, außer dass vor dem Gericht hin und her gegangen ist in Großbritannien. Und jetzt hat die Partnerin, hat auf den sozialen Medien aber vor kurzem durchblicken lassen, dass es könnte jetzt den bald Neuigkeiten geben. Und die sind jetzt auch eingetroffen. Julian Assange ist frei geworden. Er hat einen Deal eingegangen mit der amerikanischen Justiz. Und ist jetzt unterwegs bereits, wo wir das aufnehmen, noch auf die Marianeninseln, einem kleinen Atoll, wo den Amerikaner gehört, beziehungsweise von den Amerikanern kontrolliert wird. 5 Flugstunden nördlich von Australien und dort wird einem amerikanischen Richter vorgeführt für einen Deal mit der amerikanischen Justiz.
Warum geht auf dieser Insel?
Das ist eine sehr gute Frage. Der Julian Assange hat eigentlich in der Nähe von Washington D.C. in einem Vorort von Virginia vor Gericht gestellt werden. Dort ist die Anklage gegen ihn eingereicht worden, weil dort auch die Sicherheitsbehörden daheim sind, wo er sich verschworen hat, um sie zu hacken. Er wird jetzt dort hingebracht, weil das sehr nahe ist von Australien. Das ist die gängigste These, weil er nachher direkt heimfliegen kann. Es ist auch ein Aussenposten, wo den Amerikaner erlaubt, ohne allzu viel Medienaufmerksamkeit nochmal ein Gerichtsverfahren abzuhalten. Und der Julian Assange hat wahrscheinlich seinen Fuß eher nicht auf anderes amerikanisches Territorium gesetzt, in der Angst, dass der Deal in letzter Minute doch noch platzt.
Weil, das muss man wissen, der Julian Assange ist aus Australien ursprünglich.
Genau, das ist wichtig, dass du das sagst. Der Julian Assange ist Australier, er hat sein Heimatland schon lange nicht mehr gesehen. Die australische Regierung hat sich aber zuletzt auch für ihn eingesetzt, nicht nur die Regierung, auch das Parlament. Sie haben Großbritannien auch im Commonwealth aufgefordert, ihn endlich freizulassen. Premierminister Anthony Albanese hat interveniert, auch mit Joe Biden hat man mehrmals aufgefordert, man soll die Anklage gegen den Assange fallen und ihn freikommen. Das ist jetzt ja auch gelungen. Der Assange soll, nachdem er sich der Justiz in den USA gestellt hat, eben auf dem Stützpunkt von den USA, das ist auf die Marianeninseln, sind letztlich Militärstützpunkt, Guam ist ganz in der Nähe von den Amerikanern, ganz kleine Inseln. Wenn er bei der Justiz ist, beim Richter, soll er nachher sofort nach Australien können weiterreisen, weil er die Haftstrafe, die er in dem Deal voraussichtlich wird überkommen, bereits abgesessen hat.
Das heisst, nach dem letzten Verfahren auf dieser Insel ist der Julian Assange frei?
Das sieht ganz so aus, ja. Der Deal, den er ausgehandelt hat mit der amerikanischen Strafverfolgung, ist von der Justiz noch nicht abgesegnet. Die amerikanische Justiz ist frei. Also die Richter sind frei. Das heisst, sie können so Deal auch zurückweisen. Das hat ihm Joe Biden seinen Sohn müssen erfahren, der Hunter Biden, der kürzlich vor Gericht gekommen ist, weil die Richter einen Deal, den er abgeschlossen hat, mit dem Strafverfolger nicht angenommen hat. Jetzt in dem Fall ist aber schon davon auszugehen, dass der Deal ziemlich wasserdicht abgeschlossen ist und auch auf höchster Ebene diskutiert worden ist und abgesegnet worden ist. Also man darf wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass der Assange jetzt da den Deal überkommt. Es ist auch die Straftat, die er sich in dem Deal dazu bekennt. Das ist eine einzelne Straftat im Zusammenhang mit so Geheimdokumenten. Das gibt in der Regel eine Haftstrafe von 4 bis 5 Jahren. Und das ist auch das, was der Assange bereits in Haft in Großbritannien abgesessen hat. Also man kann davon ausgehen, das ist eine verhältnismäßige Strafe, die in dem Deal innen ist, die vermutlich vom Richter auch so dürfte beurteilt werden.
Warum der Deal gerade jetzt ausgehandelt werden kann, über das reden wir dann später noch in dieser Sendung. Jetzt würde ich gerne zuerst den Anfang von Julian Assange anschauen. Wenn wir kurz zurückblenden, in einer internationalen Öffentlichkeit ist er, glaube ich, schon recht früh, anfangs von den Nullerjahren, ein Begriff geworden, oder?
Genau, er hat 2006 hat er Wikileaks gegründet, zusammen mit anderen Leuten, die zum Teil Geheimdienst-Hintergründe hatten. Und sein Ziel damals war, zum Missetaten von den Geheimdiensten und von den Regierungen, von der grossen Mächte aufzudecken. Sein grosses Vorbild war der Daniel Ellsberg. Das ist ein Amerikaner, der die Pentagon Papers veröffentlicht hat in den 70er Jahren. Er hat tausende Dokumente kopiert, die gezeigt haben, wie die Amerikaner im Vietnamkrieg gelogen haben, namentlich die Regierung von Lyndon B. Johnson, damaliger Präsident. Und mit dieser Ankündigung hat er quasi die damaligen Pentagon Papers ins Internetzeitalter geholt, mit einer Plattform, die gesagt hat, wir bieten einen sicheren Hafen, um Regierungen zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie geheim behalten
wollen. Und die Idee dahinter ist, dass man quasi einfach Dokumente, die geheim gewesen wären, an einen Ort bringt, wo sie nachher jeder anschauen kann.
Genau, das ist das Versprechen vom Internetzeitalter, von der unbegrenzten Transparenz. Man kann alles veröffentlichen, jeder kann selber die Quellen anschauen, jeder kann selber lesen, jeder kann selber die Interpretation machen. Das heisst, man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass andere für einen die Wirklichkeit sortieren, die Wirklichkeit erklären, Glaubwürdigkeit überprüfen, sondern in Zukunft kann das Schwarmintelligenz, können das die Internetnutzer selber machen. Das ist ein Unabhängigmachen von jeglichen Autoritäten letztlich.
Und es hat recht gut funktioniert, muss man sagen.
Es hat recht gut funktioniert am Anfang. Also der grösste Erfolg von Wikileaks ist nachher 2010 gekommen. Da hat ein amerikanischer Militärmitarbeiter mehrere tausend Dokumente veröffentlicht auf Wikileaks oder Wikileaks zugespielt, die gezeigt haben, wie die amerikanische Armee im Irak schlimmste Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Es sind Beispiele öffentlich worden von amerikanischen Militärs, die auf Journalisten geschossen haben, aus Helikopter.
Opening fire on a group of suspected insurgents who were standing on a street corner in Baghdad. Some of the men were armed, but two of them were journalists from Reuters.
Come on, fire!
Hey, Roger.
At least a dozen people were killed in the attack, some of them innocent civilians.
Da ist nachher wirklich ein grosser Ruck durch die Weltöffentlichkeit gegangen.
Und die Amerikaner waren wahnsinnig hässig.
Die Amerikaner waren sehr hässig. Sie haben gesagt, da wäre ihre nationale Sicherheit gefährdet. Die Amerikaner haben lange nicht so ein einfaches Verhältnis gehabt, damit ihre eigenen Missetaten aufzuklären. Das haben wir im Vietnamkrieg gesehen. Es wird heute noch darüber diskutiert, welche Menschenrechtsverletzungen damals die Amerikaner angestellt haben. Und da sind wir in den 60er und in den 70er Jahren. Wenn wir nachher weitergehen, in die 2000er Jahre, wenn wir nachher weitergehen nach Afghanistan, da ist noch längst nicht alles aufgearbeitet, was dort passiert ist.
Der Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, ist mit dieser Veröffentlichung wirklich zu einer internationalen Überfigur geworden. Und die grosse Frage, die man sich seither stellt, ist eigentlich die, ist er ein Journalist, wenn er so etwas macht, oder ist er kein Journalist?
Ja, das ist tatsächlich die grosse Frage, die diskutiert wird. Oder die Amerikaner sagen, ja, teilweise ist er ein Journalist. Es kommt ein bisschen auf die politische Prägung an. Republikaner finden eher, nein, ist kein Journalist, das ist ein Aktivist. Demokraten finden eher so ein bisschen, ja, er ist ein Journalist in Teilen. Internationale Journalistengemeinde sagt, er ist ganz klar ein Journalist. Er macht das, was Journalisten immer machen, nämlich Geheimnisse ausgraben von Leuten, die Geheimnisse nicht veröffentlicht wollen sehen, Geheimnisse, die im öffentlichen Interesse sind, und er bringt das an die Öffentlichkeit. Wenn ich es misse an dem, was wir zum Beispiel in der Erklärung von den Rechten und Pflichten der Journalisten in der Schweiz anschauen, als Mitglieder vom Berufsverein hier in der Schweiz, und auch in der Schweizer Rechtsprechung missen, dann gibt es schon einen gewissen Unterschied, beziehungsweise geht er schon sehr weit und dehnt er die Definition von Journalist schon sehr weit aus. Man ist zum Beispiel als Journalist angehalten, dass man nicht ein Geheimnis an die Öffentlichkeit bringt, einfach weil es ein Geheimnis ist, sondern es muss ein öffentliches Interesse daran geben, wenn man wie der Julian Assange umfangreiche Datensammlungen einfach mal online stellt. Ganz so einfach hat er das auch nicht gemacht, aber wenn man das mal online stellt, gibt es da drinnen keine Gewichtung nach dem, was eigentlich wichtig ist. Es wird auch nicht abgewogen zwischen verschiedenen Interessen. Also es gibt durchaus ein Interesse zum Beispiel von Leuten, die in Geheimdienstdokumenten genannt sind als Quelle, dass ihr Name nicht öffentlich wird, dass sie geschützt werden in ihrer Existenz, weil sie vielleicht Risiken auf sich genommen haben, zum Angaben machen. Und wir als Journalisten haben schon die Aufgabe, dort eine Gewichtung vorzunehmen. Zwischen diesen verschiedenen Interessen, zwischen dem Interesse von der Öffentlichkeit etwas zu wissen und dann dem Schutz von all diesen anderen Interessen. Und ob der Assange das gut genug gemacht hat oder nicht, ist genau einer der wichtigsten Streitpunkte, wo allerdings in der öffentlichen Debatte, wo man sagt, Journalist ja, Journalist nein, in meinen Augen eher ein bisschen zu kurz kommt.
Und relevant ist dann die Frage halt auch, weil es darum geht, ist das, was er macht, geschützt von der Pressefreiheit oder nicht?
Ganz genau. Also wir haben jetzt bei den Amerikanern kurz, er ist wegen verschiedenen Vergehen angeklagt worden. Während der Trump-Regierung dann vor allem sind die Anklagen immer schärfer geworden. Er ist angeklagt worden wegen Straftatbeständen von der Spionage, was bis zur Todesstrafe hat können, gehen, theoretisch als Bestrafung. Und unter den beiden Regierungen jetzt ist das immer mehr ein bisschen eingeschränkt worden. Zuletzt hat man ihn quasi nur noch wegen dem Sammeln von Daten, wegen dem Sammeln von Geheimdienstdaten, quasi wie wegen Hacking, auch wegen Spionage, aber auch wegen dem Teil wollen belangen, nicht mehr wegen der Veröffentlichung davon, weil man gesagt hat, die Veröffentlichung von diesen Daten ist eben doch der Pressefreiheit geschützt.
Was klar ist, mit der grossen Veröffentlichung 2010 hat auch die Geschichte von ihm mit der Justiz angefangen, und zwar von einer Ecke zuerst, die man es nicht erwartet hat, es hat einen Haftbefehl aus Schweden gegeben.
Genau, die Schweden hat ihm vorgeworfen, er habe Frauen vergewaltigt. Und da ist ein Auslieferungsantrag an Grossbritannien gestellt worden, wo der Assange sich damals aufgehalten hat. Der Assange hat probiert, die Auslieferung zu verzögern, beziehungsweise er hat probiert, Bedingungen auszuhandeln von Schweden. Er hat verlangt von Schweden, dass sie ihm zusichern, dass sie ihn nicht würden weiter ausliefern an die USA.
Wo in der Zwischenzeit auch eine Anklage erhoben worden ist.
Genau. Die Amerikaner haben ihn damals auch angeklagt, wegen verschiedenen Vergehen. Unter anderem ist es darum gegangen, dass er selber geheimes Material veröffentlicht hat und damit gegen Straftatbestände verstoßen hat, die im Übrigen jetzt auch Donald Trump zur Last gelegt werden. Interessanterweise.
Die Zusicherung hat er von der Schweden nicht bekommen, stattdessen ist er geflüchtet, und zwar auf eine Botschaft.
Die Botschaft von Ecuador, Philipp, muss ich das vorstellen. Wir haben damals Rafael Correa dort im Amt. Ein linker Machthaber, der damals von vielen bejubelt worden ist, sich dann aber auch nicht unbedingt als Inbegriff von einem lupenreinen Demokrat herausgestellt hat. Und Ecuador ist damals auch mit den Amerikanern ziemlich in einem angespannten Verhältnis gestanden, und es hat ihm in Korea durchaus Spass bereitet, den Amerikanern eins auszuwischen und auch den Briten, indem er den Assange beherbergt hat dort auf der Botschaft.
7 Jahre bleibt auf dieser Botschaft. Was passiert in diesen 7 Jahren?
Es ist viel passiert, Philipp. Unter anderem ist der Assange bewacht worden, eigentlich zu seinem Schutz von einer Sicherheitsfirma, die sich dann herausgestellt hat, dass sie ihn abgehört und überwacht haben mit Mikrofon und Kameras und der Chef von dieser Sicherheitsfirma vermutlich für die Amerikaner ihn ausspioniert hat. In Ecuador hat dann nach Wahlen auch die Präsidentschaft gewechselt. Dann ist plötzlich in Frage gestanden, ob das Asyl, das der Assange hatte, überhaupt noch Bestand haben wird. Vor allem aber hat eben WikiLeaks mehr Daten veröffentlicht. 2016 ist der grosse Knall gekommen. Wir sind mitten im Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Wir sind vor der Nominierung von Hillary Clinton vor der demokratischen Convention. Und Hillary Clinton ist damals schon sehr unbeliebt gewesen. Man hat einen rechten Kampf zwischen den Anhängern von Bernie Sanders, dem Senator aus Vermont, und ihren Anhängern um die Kandidatur der Demokraten. Und kurz vor dieser Convention lässt WikiLeaks nochmal einen Datensatz raus. Und es geht dort um E-Mails zwischen der Demokratischen Partei und der Hillary, ihrer Kampagne, die zeigt, dass die Demokratische Partei, die eigentlich auch neutral sein soll zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton, die Hillary Clinton bevorzugt hat und sich für sie eingesetzt hat. Und das ist wie eine Bombe in den Wahlkampf hineingeplatzt. Und man geht heute davon aus, dass das später dann im Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump eben Hillary Clinton auch entscheidende Stimmen gekostet hat und direkt dazu beiträgt hat, dass Donald Trump dann gewählt worden ist.
Die E-Mails haben sein Image angekratzt. Gleichzeitig hat aber nachher dafür Schweden, die Staatsanwaltschaft dort, das Verfahren wegen diesen sexuellen Übergriff eingestellt, oder?
Genau, das ist 2015 verjährt. Das ist die ganze Zeit über ein sehr seltsames Verfahren geblieben. Wir haben später der Nils Melzer, das ist ein Schweizer Jurist, der für die UNO Spezialberichterstatter war in Sachen Folter. Er hat das Verfahren unter die Lupe genommen. Er hat auch den Julian Assange mehrmals besucht und seine Haftbedingungen unter die Lupe genommen. Und er ist zum Schluss gekommen, dass in Schweden die Strafverfolgungsbehörden ziemlich geschrübelt haben an dieser Nachlage, dass sie zum Teil auch Zeugenaussagen, Protokoll manipuliert und zugespitzt haben, mit dem Verdacht, dass Schweden da wirklich so ein bisschen einen Vergewaltigungstatbestand hergeführt hat, alles ein bisschen zugespitzt hat. Was genau dort passiert ist, weiss man nicht, weil ja eben das Verfahren eingestellt wurde und nie stattgefunden hat.
Was man kann sagen jetzt, neben diesen E-Mails, neben dem Verfahren in Schweden, neben diesen wechselnden Machthaber in Ecuador, der Assange selber wird zu so einer Ikone fast, oder?
Der Assange wird zu einer Ikone. Er war das von Anfang weg, gewesen, von 2006 weg schon, als er Wikileaks gegründet hat, spätestens dann 2010. Für breite Kreise auch, zuerst vielleicht eben nur so eher ein bisschen Internet gemeint, bei, sag jetzt, ein bisschen plump Hackerkreise, einfach in Tech-Kreisen. Und spätestens dann wird er aber schon in breiten Kreisen zu einer Ikone. Also er wird sogar von Donald Trump dann gelobt damals, weil er eben die E-Mails rausgebracht hat, die Hillary Clinton in Bedrängnis gebracht haben. Und mit der Vergewaltigungsanklage aus Schweden und all den komischen Umständen, die sich um die Anklage ranken, nimmt dann auch die Interpretation zu, dass da einer Opfer wird von Geheimdienstmachenschaften, gerade von amerikanischen Geheimdiensten, die sich dafür rächen wollen, dass er sie bloßgestellt hat. Dazu trägt sicher auch sein sehr außergewöhnlichen Aussehen bei. Er hat ja sehr, sehr helle Haare, er ist ein charismatischer Mensch. Er hat eine Gemeinschaft, die ihm im Internet zur Seite steht, die Geld sammelt für ihn, die mobil macht für ihn, die Petitionen lanciert, Unterschriften sammelt. Er hat einen ganzen Schwarm von Leuten, die sich hinter ihn stellen. All das macht ihn zu einer Ikone von der Pressefreiheit, die dann plötzlich da in einem britischen Unrechtsstaat fast festgehalten wird und möglicherweise noch die Amerikaner ausgeliefert wird.
7 Jahre in der Botschaft Ecuador und dann wird festgenommen von den Briten. Warum genau?
Genau, der Julian Assange ist in dieser Botschaft von Ecuador. Der Druck auf Ecuador ist riesig, an dem mal etwas zu ändern, ihn rauszurühren. Gleichzeitig sind auch die Bedingungen, du hast es gesagt, das kleine Zimmer in Ecuador, also er leidet dort auch tatsächlich. Er kann ja nicht aus dieser Botschaft raus, er kann nicht aus dem Botschaftsgelände raus. Er sitzt dort quasi wie in einem Gefängnis, auch wenn es theoretisch rechtlich noch Freiheit ist, die er dort hat. Dann ist in Ecuador ein Machtwechsel und man hat einen Präsidenten, der sich mit Donald Trump bestens versteht. Donald Trump verschärft in der Zwischenzeit Anklagen gegen den Julian Assange. Er hat gesagt, er hat ihn mal gelobt. Mit der Zeit schaut er ihn dann plötzlich eben doch als Verräter an, als Spion. Er beschuldigt ihn, er habe mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet. In dieser ganzen Gemengelage hebt Ecuador dann das Asyl auf, das sie ihm Assange gewährt haben, rührt ihn raus, er muss zu dieser Botschaft raus und er wird sofort festgenommen von der britischen Behörde. Formell geht es darum, dass er sich damals, als er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, soll Auflagen von der Behörde entzogen haben, dass er muss zur Verfügung stehen, zum Einvernommen werden. Und man verleiht ihn dann für das, wegen Fluchtgefahr in so ein Hochsicherheitsgefängnis, eben das Belmarsh, wo er nachher in Einzelhaft sitzt und der Dinge hart, die da kommen mögen.
Was folgt, ist ein juristischer Kampf um die Auslieferung, der recht hart gefochten wird, oder?
Es wird recht hart gefochten. Man muss sagen, es geht ihm in dieser Zeit wirklich nicht gut. Er ist in einer kleinen Zelle eingesperrt. Er darf einmal im Tag, darf er in den Hof, darf ein bisschen sich vertun. Er hat 200 Bücher, die er lesen kann. Er hat in dieser Zeit in der Haft auch einen Schlaganfall. Es geht ihm wirklich psychisch und physisch nicht gut. Die Behörden gehen auch in dieser Zeit davon aus, dass er suizidal ist. Und in dieser Zeit verlangen die USA mit zunehmender Vehemenz von den Briten, dass sie den Assange-Tagen ausliefern. Eben ist in den USA unterdessen angeklagt. Wegen verschiedensten Verstößen, also wegen mehrtausendfachem Verstoß gegen Spionageakt, quasi für jedes einzelne Dokument, das er veröffentlicht hat, beziehungsweise bekommen hat in dem 2010er-Dump. Für jedes einzelne Dokument eine Straftatbestand, für jedes einzelne Dokument theoretisch eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und man geht davon aus, dass er bis zu 170 Jahre Gefängnis hätte können überkommen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass ihm Todesstrafe gedroht hätte. Und man merkt, dass sich die britischen Gerichte mit dem sehr schwer tun. Dass der Fall wird hin und her geschoben, der Fall wird verzögert, Verhandlungen werden verzögert. Man setzt nochmal Berufungen an. Und am Schluss kommt es dann eben doch dazu, man sagt, man liefert den Assange an die Amerikaner aus. Und der Entscheid wird auch von der britischen Außenministerin, damals ist noch Liz Truss, dann unterschrieben. Und er wendet sich nach der Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht. Und parallel, wie wir jetzt wissen, wird eben mit der amerikanischen Justiz über einen Deal verhandelt.
Es sieht wirklich nicht noch aus, als würde die Geschichte gut ausgehen für ihn. Jetzt haben wir aber angefangen mit den Newsmeldungen, dass er sich eben auf dem Weg zur Marianneninsel befindet und auf dem Weg in die Freiheit in Australien. Warum kommt er frei jetzt? Was ist die Begründung für das?
Ja, juristisch ist die, dass er jetzt einen Deal gefunden hat mit der Staatsanwaltschaft in den USA, also mit der Anklagebehörde auf Bundesebene. Er bekennt sich schuldig, dass er beim einem einzelnen Dokument quasi sich mit der Chelsea Manning, das ist die Soldatin, weil die Daten gesammelt hat, dass er sich mit der verschworen hat, um die Dokumente vorzubringen. Das ist jetzt wirklich eine symbolische Strafe, muss man sagen. Und das ist der zweite Teil von der Antwort. Er kommt jetzt frei, weil die Regierung von Joe Biden einfach auch mal hat wollen, den Fall abschließen. Das ist eine Peinlichkeit gewesen für alle Seiten, für alle Beteiligten. Es ist etwas gewesen, wo niemand von allen Beteiligten, auch nicht der Assange, gut ausgesehen hat dabei. Der britische Rechtsstaat hat Schaden genommen. Man vertraut ihm nicht mehr gleich, wie man ihm mal vertraut hat. Der amerikanische Rechtsstaat nimmt Schaden, weil man ihm eben auch nicht zutraut, in dem Fall ein gerechtes Urteil zu fällen. Die amerikanische Regierung nimmt Schaden, weil sie sich zum Beispiel gegenüber Russland für Pressefreiheit stark macht. Der Ivan Gerkovich ist dort in Haft und wird angeklagt wegen Spionage. Die Amerikaner bezeichnen das als fabrizierte Anklage. Gleichzeitig verlangen sie die Auslieferung von Julian Assange. Das lässt eine Regierung Biden nicht gut aussehen. Und da hat man jetzt einen Ausweg gesucht, wie man aus dieser ganzen Situation rauskommt. Die 5 Jahre Haft rechnet man ihm an das Schuldbekenntnis, das er jetzt hier abgibt, zu dem einen Dokument. Also hat er quasi seine Strafe schon abgesessen in dem Moment, wo er vor den Richter kommt und wird dann auch sofort freigelassen und kann dann heim nach Australien.
Wenn wir jetzt zurück auf die Geschichte schauen von Julian Assange, wie würdest du seine Bedeutung einordnen?
Ja, ich glaube, seine Bedeutung kann man nicht unterschätzen. Letztlich, man kann durchaus ein differenziertes Verständnis davon haben, was für eine Sorte Journalist er ist. Ich glaube, man kann durchaus auch kritisieren, wie er vorgegangen ist. Aber was der Assange gemacht hat, ist, er hat eine neue Form vom Journalismus begründet. Wir haben seither immer wieder grössere Leaks von Dokumenten gesehen, die rausgekommen sind. Wir haben Panama Papers zum Beispiel gehabt, wo die Steuerhinterziehungspraktiken von internationalen Konzernen beleuchtet haben. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Dokumenten gehabt. Man hat immer wieder von diesen Papers geredet. Das ist eben ein Name, der aus den 70er Jahren kam, von den Pentagon Papers. Aber in der neueren Zeit hat man dann nicht mehr an Pentagon Papers gedacht, sondern man hat an WikiLeaks und an Julian Assange gedacht, wenn man über Papers geredet hat. Er hat mit dieser Art von Plattform, wo man massive Sammlungen von Dokumenten in einer grösseren Gemeinde von Leuten zur Verfügung stellen, zum Analysieren, wirklich den Journalismus verändert. Es findet heute nicht mehr so statt, dass die Dokumente einfach öffentlich gegeben werden. Häufig bildet sich Journalistennetzwerk, die dann das analysieren und die Dokumente nur vereinzelt freigeben, zum Teil auch geschwärzt. Unsere Redaktion ist ja immer wieder an so Netzwerken beteiligt, um eben genau der Anschuldigung zuvorkommen, betreibe ich da einfach Spionage und verletze Gesetze und die journalistischen Standards hochhalten. Und dass wir so weit gekommen sind, hat ganz sicher auch mit dem Julian Assange zu tun und der Art und Weise, wie er Wikileaks gegründet hat und dann halt auch mit seiner ganzen Leidensgeschichte nachher, die die Weltöffentlichkeit jetzt wirklich über Jahre bewegt hat.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Und bis morgen, weil morgen reden wir bei Apropos wieder mit dem Fabian Fehlmann. Dann nicht über Julian Assange, sondern über das grosse TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Das war unsere aktuelle Folge. Heute zur Freilassung, zur Überraschenden von Julian Assange, produziert die Folge der Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.